Wenn Dinge schlimm sind, dann kann man sich immer mit einer Sache beruhigen momentan. In Amerika ist alles noch viel schlimmer. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe dir einen Artikel geschickt, den ich bemerkenswert fand. Und an alle, die jetzt denken, war das eine Mogelpackung? Ist es in Amerika wirklich viel schlimmer? Ist es, ja? Warum geht uns das trotzdem was an? Weil wir ähnliche Entwicklungen hierzulande im Kleinen haben und im Großen befürchten müssen. Es geht darum, dass in den amerikanischen Krankenhäusern deutlich mehr, deutlich schwerer erkrankte Kinder seit einiger Zeit eingeliefert werden. Und das hat ganz direkt damit zu tun, dass es mehr sogenannte Impfskeptiker gibt, also Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen.
Ja, der Artikel steht in der New York Times und es ist eine Entwicklung, die ich noch nicht beobachtet habe, aber ich bin auch nur Neurologe, kleiner Neurologe in einer Praxis. Und dort werden eben zahlreiche Mediziner zitiert, die in Kliniken arbeiten, die also eher damit in Berührung kommen und auch Pädiater wohlgemerkt, ne, die mit Kinderkrankheiten in Berührung kommen. Und sie beschreiben schlicht und einfach eine deutliche, eine drastische, eine schwer verstehbare Zunahme vermeidbarer Krankheiten.
Genau, und jetzt ist es so, dass es deutlich mehr sind sozusagen als nur in Anführungszeichen Masern. Also wir haben sehr viel über drohende Masernepidemien gesprochen, aber wenn ich das richtig erinnere, dann geht es um Masern, es geht um Keuchhusten, es geht um Rotavirus, es geht um Hirnhautentzündung, einen bestimmten Influenza-Virus und eine Streptokokkensorte, die Lungenentzündung verursacht. All das war im Artikel genannt und das ist ja schon eine, sagen wir mal, horrormäßige Bandbreite an Dingen, gerade wenn sehr kleine Kinder, also Säuglinge, mit sowas eingeliefert werden, aber es sind auch nicht nur Säuglinge.
Genau, also es werden anekdotische Beispiele erzählt. Es wird eben die Geschichte von einem Arzt erzählt, der von Rotaviren spricht. Also der hat innerhalb der letzten 10 Jahre 4 bis 5 Kinder gesehen mit Rotavirus. Also in den letzten 10 Jahren als Pädiater 4 bis 5 Kinder in der Klinik. Und diese Infektion, die fand gar nicht mehr statt. Und jetzt sieht er eben regelmäßig welche. Oder ein anderes Beispiel, Keuchhusten. Keuchhusten, das klingt so ein bisschen so banal, ist aber nicht banal. 2023 in den USA 7.000 Fälle, 2024 28.000 Fälle. Also in einem Jahr eine Vervierfachung. Und es gibt eine schöne Krankheit, schön ist jetzt wirklich zynisch gemeint, das ist eben Masern. Masern klingt ja auch irgendwie, ja gut, Kinderkrankheit, das ist aber einfach der falsche Begriff. Masern ist sozusagen das erste Warnzeichen, weil Masern wirklich hochinfektiös ist und sich dann eben sehr schnell ausbreiten kann. Und es ist einfach so, dass man eben sehr viele Masernfälle jetzt sieht und man ahnt, dass diesen Masernfällen viele andere Krankheiten folgen werden. In entsprechend höherer Zahl. Masern ist quasi der erste Fall, der sich meldet, weil eben die Verbreitung so wahnsinnig schnell ist. Und das ist eine Entwicklung, die ist unfassbar traurig, weil sie vollkommen vermeidbar wäre. Also alle diese kranken Kinder, kranken Säuglinge und auch sterbende Säuglinge. Ich meine, wenn wir über Masern reden, ne, das ist keine banale Infektion. Ja, ich weiß auch, dass das früher eigentlich gar nicht ernst genommen wurde und dass man dann unter Umständen sogar auf Masernpartys ging, wenn ein Kind Masern hatte, damit man es hinter sich hatte. Und das war ja auch gut, dann kann man es im Erwachsenenalter nicht mehr kriegen. Aber es gibt schlicht und einfach bei Masern Todesfälle. Also 1 bis 3 Kinder pro 1000 infizierte Kleinkinder, Babys, sterben an Masern. Und diese Todesfälle sind einfach vermeidbar. Und dann gibt es auch wirklich keinen Grund, die Impfung abzulehnen, wenn diese Impfung diese Kinder retten würde.
Und man muss ja auch sagen, Keuchhusten ist auch bei Säuglingen oft tödlich, ne? Weil es da nicht zu Husten kommt, sondern schlichtweg zu Atemaussetzern, die lebensgefährlich sein können. Also eine richtige Apnoe, die dann dazu führen kann, dass die Säuglinge versterben. Also das ist ja auch ein absoluter Horror, weil man eben dagegen impfen kann.
Völlig vermeidbar und deswegen so merkwürdig. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die sind selber schuld. Gut, Kinder sind garantiert nicht selber schuld. Und eigentlich würde ich sogar behaupten, die Erwachsenen, die irgendwie, wir reden noch drüber, was da eigentlich hintersteht, weil das ist ein Bereich, den ich wirklich nicht verstehe.
Ja, machen wir.
Aber jetzt ist es so, man könnte also sagen, ja gut, die sind irgendwie selber schuld, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen. Aber ganz stimmt auch dieses nicht. Also es gibt ja ein gewisses Alter, ab dem du impfen kannst. Ja, also nicht alle Impfungen werden unmittelbar nach der Geburt gemacht, sondern es gibt eben verschiedene Sachen. So, und dann kann es dich eben treffen oder es können deine Kinder treffen, wenn sie noch zu jung zum Impfen sind, weil die üblich Herdenimmunität fehlt. Herdenimmunität ist ein schöner Begriff. Das heißt einfach, wenn in der Herde die allermeisten geimpft sind, dann ist auch der Rest der Herde geschützt.
Genau, es gibt weniger Chance sozusagen, überhaupt was zu bekommen, wenn fast alle geimpft sind.
Das Virus kommt einfach nicht weiter.
Und das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, das Gefühl von Sicherheit, was lange Leute hatten, die aus falschen Ideen gedacht haben, es wäre besser, gesünder, schöner für das Immunsystem, sich nicht impfen zu lassen oder ihre Kinder nicht impfen zu lassen. Solange es eben immer noch genug Geimpfte gab, konnten die dann immer auf ihre Kinder zeigen und sagen, na, der hat da ja nichts bekommen, dem geht's doch super, der ist nicht geimpft und der hat nichts gehabt, weil eben fast alle anderen geimpft waren. Und dann gibt's eine Schwelle, unter der diese Impfungen fallen, und dann merkt man, wie bei so einem sogenannten Popcorn-Effekt, lange passiert gar nichts und dann poppt ein Korn und man denkt, ah, ist ja harmlos, und dann auf einmal geht's aber los. Dann ist es genauso, dass auf einmal diese wahnsinnig hohen Krankheitszahlen auf einmal zustande
kommen. Genau. Vorher bist du ein charmanter Trittbrettfahrer, der von den anderen profitiert. Kann man jetzt moralisch verurteilen oder auch lassen.
Und sich dann meistens noch eines besonders guten Immunsystems rühmt, aus den falschen Gründen.
Genau, und wenn es dann schief geht, dann bist du aber auch einer von denjenigen, die es dann trifft. Also das System kippt dann irgendwie, wie du ja zu Recht beschreibst. Und wenn dieser Kipppunkt erreicht ist, dann trifft es eben all die Ungeimpften. Dann ist das mit der Herdenimmunität eben auch nicht mehr so. Aber darüber kann ich mich auch nicht freuen, weil wir wünschen ja nun auch keinen ungeimpften Kindern eine schwere Krankheit oder eine potenziell bedrohliche Krankheit. Aber es passiert. Und dann gibt es für mich jetzt das Problem, das wurde auch dort beschrieben, das stellt sich mir in der Praxis eher selten natürlich, dass du, wenn du jetzt Kinder hast, kleine Kinder mit hohem Fieber, du musst jetzt einfach anders denken als früher. Du musst jetzt Dinge in Erwägung ziehen, die du früher nicht in Erwägung ziehen musstest, weil sie einfach nicht mehr da waren. Also du hast ein ungeimpftes Kind mit hohem Fieber und du musst jetzt diagnostisch sehr viel weiter gehen, als du bei einem geimpften Kind unter Umständen gehen würdest. Sie schrieben zum Beispiel von einer Lumbalpunktion. Hinten in deiner Wirbelsäule gibt es einen geschützten Hohlraum. In diesem Hohlraum ist ein flüssigkeitshaltender, ganz langer Sack, der also vom Schädel bis tief runtergeht. Und in diesem Sack ist dann das Rückenmark. Und in dieser Flüssigkeit, die das Rückenmark dort umgibt, die in diesem wasserdichten Sack geschützt ist, ist dieselbe Flüssigkeit, die auch das Gehirn umspült. Und es kann diagnostisch sehr, sehr, sehr wichtig sein, etwas Flüssigkeit dort abzunehmen, um zu sehen, welche Keime in dem Raum, der das Gehirn umspült, unterwegs sind. Oder welche Viren dort sind und welche Entzündungsreaktionen dort sind. Und die Vorstellung, dass du bei einem Kind, das nicht geimpft ist, plötzlich eine Lumbalpunktion machen musst, um schwere Dinge auszuschließen, ist einigermaßen furchtbar, denn das ist beim Erwachsenen nicht schön. Also ich habe ganz viele Lumbalpunktionen gemacht, das ist schon nicht gefährlich, aber schön ist es auch nicht, und bei Kindern, das möchte ich nicht. Und dieses Risiko geht man dann eben auch verstärkt ein. Das ist furchtbar, das ist alles furchtbar.
Also es ist tatsächlich so, dass man das erhöhte Aufkommen jetzt dieser Krankheiten auch verbindet damit, dass ein Mann, über den wir schon gesprochen haben im Podcast, nämlich Robert Kennedy, ein überzeugter Impfgegner, der sich jetzt als Impfskeptiker tarnt, Gesundheitsminister ist, und der hat bestimmte Impfempfehlungen geändert, verwässert vielleicht, und man muss auch sagen, sehr prominent wird dort über Impfrisiken aufgeklärt. Jetzt ist es so, dass weder ich noch du mit Sicherheit dagegen sind, über Impfrisiken aufzuklären. Aber es ist ja schon eine Sache, wie das geframed wird. Also ob man sagt, man kann Kinder impfen gegen Masern. Ab und zu gibt es aber auch ganz krasse Nebenwirkungen. Dann zählt man die einfach auf. Das wäre die eine Variante, wo man sagt, nee, dann lasse ich das lieber. Ja? Oder man könnte das auch, sagen wir mal, ethisch verträglich machen und sagen, eine Masernimpfung ist total wichtig. Und wenn man die Kinder nicht impft, dann gibt es eine relativ große Chance auf Masern. Und immer noch eine ordentliche Chance auf Nebenwirkungen. Und die Probleme, die es mit Impfungen gibt, da ist die Chance extrem viel kleiner, nämlich so und so groß. Und deswegen sollten Sie das unbedingt machen. Ja, das wäre die ethische Variante. So wird es aber nicht mehr gemacht. Sondern im Moment haben wir dieses beliebige, anekdotische, auch in der Empfehlung sozusagen von den offiziellen Stellen. Also kann das passieren, kann auch das passieren. Als gäbe es keinen Kontext dafür. Als wüsste man nicht genau, wie viele Kinder zum Beispiel an Masern früher gestorben sind oder unfruchtbar geworden sind oder Kinder, die durch Polio ihr Leben lang verkrüppelt waren und so weiter. Als gäbe es sozusagen diese Informationen gar nicht. Und das ist natürlich das eigentlich Dramatische. Und dort wird immer von der Stabsstelle sozusagen von Robert Kennedy gesagt, naja, nee, wir informieren die Leute ja nur transparent. Aber eben eine scheinbar transparente Information kann eben auch eine Manipulation sein.
Also ich bin absolut für Aufklärung, selbstverständlich. Also wir haben den mündigen Patienten, oder es ist zumindest unser Bild von dem Patienten, dass er ein mündiger Patient ist. Und zum Teil verzweifelt man an diesem Bild auch. Und man muss das eben entsprechend einordnen. Man darf keine Bilder erzeugen. Also es darf am Ende einer Aufklärung nicht stehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende im Rollstuhl sitzen oder tot sind, beträgt so und so viel Prozent. Statistik füllen wir nicht, aber die Bilder haben wir dann im Kopf und kriegen sie nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist auch das Problem bei diesen verfluchten Beipackzetteln, die ja gesetzlich vorgeschrieben sind. Wenn du einen Beipackzettel liest, und auch wenn ich einen Beipackzettel lese, dann ist mein Spontanimpuls fast immer, das Medikament setze ich ab. Oder ich halbiere es, was dann auch eine ganz schlechte Lösung ist. Am besten ist, ich nehme die Kapsel auseinander und nehme nur die Hälfte davon, dann geht gar nichts mehr. Natürlich Ist es ein Problem, den Leuten auch Risiken mitzuteilen und dann trotzdem die Relation zu behalten, auch im gefühlten Kopfbereich? Also wir fühlen nicht statistisch. Und insofern nützt es nichts, wenn wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie tot umfallen, ist nur so und so viel Promille oder so. Wir müssen uns anders einbetten, weil die Patienten in der Regel einen Rat haben wollen. Was würden Sie denn jetzt machen an meiner Stelle, nach all dem, was Sie gesagt haben? Und ich erinnere mich an einen neurologischen Lehrer, also ein Zitat, was wirklich Jahrzehnte alt ist. Der hat sich immer mokiert über diese Art von Aufklärung, diese schreckliche Art von Aufklärung, die dazu führt, dass verängstigte Patienten dann wirklich mit Angst in einen Eingriff gegangen sind, Operation oder was auch immer. Und der hatte mal einen Juraprofessor, einen Kollegen von ihm an der Uni, Tübingen übrigens, meiner Lieblingsuni, und der hat gesagt, Ihre Standeskollegen zwingen mich jetzt, Sie umfangreich aufzuklären. Wollen Sie das wirklich? Dann hat der Juraprofessor gesagt, nein, nein, zeigen Sie mir nur, wo ich unterschreiben soll. Und das spiegelt eigentlich auch wieder, wie es laufen sollte. Wenn ich meinem Arzt einigermaßen vertraue, dann funktioniert das ja so. Und wenn ich ihm gar nicht vertraue, dann ist es auch nicht der richtige Arzt. Dann brauche ich einen anderen. Mhm. Wir müssen den Leuten schon klar machen, Impfungen sind wahrscheinlich nach der Pasteurisierung, nach dem Sterilmachen von Lebensmitteln, wahrscheinlich wirklich das Verfahren, was die meisten Menschenleben gerettet hat. Mit großem Abstand. Impfungen sind wirklich eine göttliche Erfindung und die zu ignorieren und vor allen Dingen für kleine Kinder, für hilflose kleine Kinder zu ignorieren, die das nicht selber entscheiden können, das ist mir völlig unverständlich.
Ich war ganz erstaunt, als ich vom Rotavirus gelesen habe, wo die Kinder dran erkrankt sind, um die es in dem Artikel ging. Da habe ich erstmal schauen müssen, was ist denn überhaupt das Rotavirus, welche Symptome macht es? Und da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ich bin nämlich als Kind, kein Säugling, aber erst ein paar Jahre alt, ich weiß nicht genau, muss irgendwas zwischen 4 und 8 gewesen sein, mal mit einer lebensgefährlichen Vergiftung. Vergiftung hat man vermutet, man wusste nicht, was es war, aber quasi genau mit den Symptomen, die ich beim Rotavirus gelesen habe, eingeliefert worden. Also Erbrechen, wässriger Durchfall, komplette Verluste der Elektrolyte und so weiter. Und die Gefahr ist eben, dass Kinder dann dehydrieren. Und deswegen hatte ich auch einen mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt. Wie gesagt, man wusste nicht genau die Ursache, aber die Rotavirus-Beschreibung passt. Und da muss ich sagen, ist eine meiner traumatischsten Kindheitserinnerungen. Tatsächlich, ich weiß noch, wie ich da in dieses Krankenhaus reingetragen wurde und irgendwie kriegte ich noch mit, dass die Ärzte sagten, ja, ich müsse da bleiben, aber dann kurze Zeit später verlor ich dann auch schon mal das Bewusstsein. Und ich weiß auch, das ging in ein paar Stunden von, oh, mir ist schlecht, zu Lebensgefahr. Ja, und das bei einem relativ großen Kind. Ich kann nicht sagen, dass es Rotavirus war, aber das Erlebnis der Kinder und der Eltern muss ähnlich sein wie das von mir und meinen Eltern. Und da habe ich geguckt, seit wann gibt es denn die Impfung? Weil ich natürlich sofort gedacht habe, ah ja, meine Eltern, also meine Mutter, die leichte Impfskeptikerin oder so. Nee, die Impfung gibt es erst seit 2013. Aber ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es überlebt, na klar, weil meine Eltern mit mir auch zum Glück irgendwann in ein Krankenhaus gegangen sind. Aber da war es auch so, Durchfall und Erbrechen ist jetzt nichts, wo man immer sagt, da gehe ich sofort in ein Krankenhaus. Gott sei Dank haben meine Eltern das gemacht, weil wer weiß, was sonst mit mir passiert wäre. Und wenn ich überlege, dass man jetzt Kinder dagegen impfen lassen kann, gegen so etwas, dann würde ich sagen, meine sollen das gleich zweimal haben. Das vielleicht so zu meiner persönlichen Betroffenheit. Und ich weiß, meine Mutter hatte eben auch so ein anthroposophisches Buch gelesen und hat einige Impfungen machen lassen, andere nicht. Also sie hat dann sozusagen eine Mischung aus gutem Rat von Ärzten und nicht so gutem Rat aus Büchern genommen und hat mich zum Beispiel gegen Mumps nicht impfen lassen. Und das war eine der anderen traumatischen Erlebnisse, wie ich da tagelang mit den schlimmsten Halsschmerzen und Schluckbeschwerden der Welt fiebernd irgendwie auf der Couch lag, wo ich auch sage, Mann, also das wünscht man wirklich keinem. Und als Kind hat man ja auch nicht so diese Idee, naja, ist in 2, 3 Tagen vorbei. Nee, sondern jeder Moment dehnt sich zu Äonen. Das jetzt auch nur meine persönliche Betroffenheit zu diesen Themen.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich Rotavirus hattest, ist nicht gering, denn es ist die häufigste oder eine der häufigsten Ursachen für solche Magen-Darm-Entzündungen bei Säuglingen, bei Kleinkindern. Also das kann schon sein. Und man ist als Kind ja auch nicht so drauf, dass man denkt, ist jetzt blöd, aber mein Immunsystem reift daran.
Ja, zumal es ja auch nicht stimmt.
Jetzt stellt sich wirklich die Frage, was geht in diesen Leuten vor? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe die Motivation der Impfgegner nicht. Also die Kosten-Nutzen-Analyse aus meiner Sicht ist so eindeutig und so unwiderlegbar, dass man sie wirklich nicht ignorieren kann. Und deswegen verstehe ich nicht, aus welchen Motiven Leute Impfungen ablehnen.
Ich kann es dir sagen.
Ja, ich höre.
Ich glaube, es sind zwei Gründe. Das eine ist speziell bei Kindern, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese aus anthroposophischer Kindermedizin-Richtung kommende Idee, dass es ganz wichtig wäre für die geistige Entwicklung des Kindes, Krankheiten auf natürliche Art und Weise durchzumachen. Was allein schon, wenn man weiß, dass ja im Prinzip eine Impfung auch in der Regel nicht mit was künstlich Erzeugtem, sondern eben mit Elementen dessen, was man auch in der Natur findet, gemacht wird, theoretisch gar keinen Sinn macht und auch nachweislich falsch ist. Aber das ist eine der Ideen speziell bei Kindern. Und das andere ist selbstverständlich, würde ich sagen, eine Mischung aus zwei Dingen. Das eine ist wirklich dann sowas wie ein Verschwörungsmythos oder das, was man meistens Verschwörungstheorie nennt, obwohl es keine Theorie ist, nämlich zu sagen, die Pharmaindustrie, die will ja Geld verdienen und deswegen verkauft sie einem schädliche Mittel, wobei sie genau wissen, dass die total ungesund sind und gleichzeitig eben natürlich eine große Skepsis gegenüber offiziellen Stellen, die ja eben nachweisen können anhand von Zahlen, dass es viel besser, viel gesünder, viel risikoärmer ist, sich impfen zu lassen, als sich nicht impfen zu lassen. Ich glaube, das ist dann die große Kombination, wenn es jetzt nicht speziell um Kinder geht. Wobei das ja auch irre ist, weil man weiß, dass an den meisten Impfungen die Pharmaindustrie deutlich weniger verdient, als wenn sie Mittel verkaufen würde für die Leute, die dann erkranken. Alleine wenn man ein bisschen die Fakten kennt, ist es albern. Oder auch zu sagen, naja, diese Impfmittel, die helfen ja gar nicht. Wo ich auch sage, wie dumm kann man denn sein? Also man muss ja nur mal in irgendein Archiv gehen und alte Zeitungen lesen und sich informieren über die ganzen Epidemien, die damals durch die Bevölkerung gefegt sind. Und dann merkt man, hey, bis vor 10 Jahren gab es einfach keine Masernepidemie mehr. Also wodurch soll das gekommen sein? Durch die bessere Umwelt? Bestimmt nicht.
Also das Argument, die Pharmaindustrie will nur Geld verdienen. Ja gut, das stimmt ja einfach. Aber der Bäcker, der mir Brötchen verkauft, der will ja auch nur Geld verdienen. Letztlich funktioniert unser System so, dass ich Leistungen beziehe und dafür bezahle ich dann Geld. Vielleicht indirekt über die Krankenkasse oder so.
Die Idee ist natürlich, dass man dir was Unnützes verkauft und deswegen Geld mit was Unnützem verdient sozusagen. Das gehört ja noch dazu, ne?
Ja, aber das ist ja nun objektiv einfach falsch. Naja gut, also ich verstehe es ja letztlich wirklich nicht. Was neu ist, ist ja dann auch die Tatsache, dass ich dann sozusagen alternative Informationen, alternative Wahrheiten im Netz beziehen kann und mich dann dort in Milieus bewegen kann oder die Struktur meiner Suchmaschinen dazu führt, dass ich mich nur noch in Bereichen bewege, mit Leuten bewege, in Netzen bewege, in Gruppen bewege, die meiner Meinung sind. Und diese Gruppen mögen noch so klein sein, sie erscheinen mir ja dann trotzdem groß und wie eine überzeugende Mehrheit. Das scheint mir so ein bisschen vielleicht auch der Kern des Problems zu sein, dass ich mich umgebe von Leuten, die mir klar machen, dass ich nicht verrückt bin, sondern irgendwie Recht habe. Ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen einer Krankheit, die ein Kind oder mein Kind trifft, mein hilfloses Kind, was ich schützen will, und einer Spritze, die ich meinem Kind geben lasse. Die Krankheit ist Schicksal und vielleicht kommt sie nicht und die Spritze kommt jetzt und ich habe es bewusst entschieden.
Das ist das, was ich immer sage. Also man möchte keine Verantwortung übernehmen und wenn ich selber was dazu beitrage, habe ich dann eben mehr das Gefühl, ich bin schuld. Wobei etwas nicht tun natürlich auch, ich schnalle mich im Auto nicht an, kann eine direkte Folge sein, ich gehe durch die Windschutzscheibe. Ja, da würde man ja auch nicht sagen, nee, das überlasse ich lieber dem Schicksal. Also hoffe ich, dass man das nicht machen würde.
Ja genau, ich verstehe auch sozusagen den Zusammenhang, dass Impfungen natürlich in einem sehr kritischen Alter von Kindern gegeben werden, also später auch, aber dann auch in einem kritischen Alter, in dem mögliche Krankheiten, die es einfach gibt, Entwicklungsverzögerungen oder sowas, zum ersten Mal sichtbar werden. Und dann ist natürlich die Verführung groß, diesen Zusammenhang herzustellen. Und diesen Zusammenhang gibt es aber eben einfach nicht. Aber man könnte sich jetzt verführen lassen von anderen, die sagen, ja, ja, und diese Impfung macht Autismus. Aber auch Leute, die sagen, Impfungen sind schrecklich, können möglicherweise niedere Motive haben. Das darf man doch auch nicht ignorieren.
Sollte man nicht. Und da ist natürlich dann wieder die Sache, wem vertraut man? Und wenn man, warum auch immer, weil man zum Beispiel von ganz viel Desinformation umgeben ist oder schlechte Erfahrungen gehabt hat, irgendwie mit offiziellen Stellen, wenn man da dann eben sagt, naja, denen glaube ich nichts mehr, aber den alternativen Quellen, denen glaube ich eben was, dann ist da wahrscheinlich einfach nicht mehr viel zu machen. Was aber jetzt natürlich uns zu der Frage bringt, was machen die Leute, die keine Impfskeptiker sind, die wahrscheinlich ja auch mehrheitlich unter unseren Hörerinnen und Hörern sind, was machen die? Also jetzt ist es so, da die Herdenimmunität nicht mehr 100% ist in den USA, müssten dort alle sagen, ich impfe alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich nehme jede Impfung. Ich verzögere auch nicht irgendwie die Aufnahme. Manche sagen ja, mir ist lieber, ich splitte das, damit mein Immunsystem nicht so auf einmal kämpfen muss. Ob das sinnvoll ist, eine ganz andere Sache. Aber da sollte man dann wahrscheinlich sagen, nee, es ist so gefährlich, ich nehme alles und ich nehme es, sobald ich es kriegen kann. Und vielleicht ist das sogar jetzt vorsorglich auch schon das, was wir hier machen sollen. In der Annahme, dass auch hier die Herdenimmunität zumindest nicht besser werden wird in den nächsten Jahren.
Wahrscheinlich wird sie es nicht. Also ich kann nur sagen, es gibt Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Diese Impfkommission ist eine sehr kompetent besetzte Kommission, die Empfehlungen gibt. Ich muss mich an die Empfehlungen nicht halten, aber ich tue es. Ich halte sie für sinnvoll und ich halte die Impfungen, die wir haben, für sinnvoll. Die Zulassung von neuen Impfungen wird sehr, sehr kritisch und präzise überprüft, bevor eine neue Impfung zugelassen wird. Und diese Empfehlungen scheinen mir schlicht und einfach das seriöseste zu sein, was es in diesem Bereich gibt. Und stattdessen auf jemanden zu hören, der einfach aus irgendeiner Intuition vor Impfungen warnt, habe ich nicht verstanden. Also ich glaube, dass die Impfgegner zwei entscheidende Fehler machen. Sie unterschätzen die Krankheit und sie überschätzen die Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind gering. Wir wissen genau, welche Nebenwirkungen es gibt. Wir haben zum Beispiel Polio-Impfung, also Kinderlähmung. Und Polio ist eigentlich mehr oder weniger ausgerottet. Es gibt es noch in einigen Teilen der Erde, aber nur noch wirklich ganz vereinzelt. Das ist ein Riesenerfolg. Und diese Impfung jetzt abzulehnen, da passiert erstmal nichts. Aber wenn dann irgendwelche Urlauber zufällig infiziert zurückkommen und dann andere anstecken, die nicht infiziert sind. Polio, das ist eine Krankheit, die, wenn du Pech hast, dich dein Leben lang massiv beeinträchtigt. Und die Anthroposophen, um jetzt noch einen provokanten Satz zu sagen, ich war mal auf einem anthroposophischen Kongress und dort wurde genau dieses Argument auch angeführt, das Immunsystem der Kinder reift an den Krankheiten, nicht an der Impfung, sondern an den Krankheiten. Und das war ein Kinderarzt und dieser Kinderarzt war grundsätzlich gegen Impfungen. Und dann habe ich nachgefragt, ob das auch sich auf Polio, auf Kinderlähmung beziehen würde. Und dann sagte er, wenn es nach ihm gehen würde, ja, er traut sich nicht, die Kinder nicht zu impfen, aber wenn es nach ihm gehen würde, würde er auch dies unterlassen. Dann hast du ein Kind, dessen Immunsystem reifer ist als das von anderen Kindern, was aber im Rollstuhl sitzt. Das ist natürlich ein wirklicher Erfolg. Heute würde ich auf diesen Mann ganz anders reagieren als damals. Damals habe ich mich aufgeregt, aber in aller Stille und beim Mittagessen. Heute würde ich ihn anzeigen und versuchen, ihm die Zulassung streitig zu machen, weil das ist furchtbar. Und so etwas dann noch zu sagen auf so einem Kongress, sagt ja auch ein bisschen was über die Zuhörer auf diesem Kongress. Es gab keine Reaktion. Man hat ihn nicht von der Bühne geschmissen. Man hatte ihn nicht mit faulen Tomaten beworfen. Das hätte man aber tun sollen. Tat man nicht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.